Die Lesung steht heute in Galater 4, die Verse 8 bis 31. Aber zu der Zeit, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wirklichkeit keine Götter sind. Nun aber, nachdem ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und dürftigen Elementen, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr haltet Tage und Monate und Festzeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Seid doch wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder, ich bitte euch. Ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst aber, dass ich euch das erste Mal das Evangelium in körperlicher Schwachheit gepredigt habe. Und meine Anfechtung, die ich in meinem Körper erleide, habt ihr weder verachtet noch verschmäht, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, ja wie Christus Jesus. Wie wart ihr da so selig? Denn ich bezeuge euch, dass, wenn es möglich gewesen wäre, ihr eure Augen ausgerissen und sie mir gegeben hättet. Bin ich denn euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit vorhalte? Sie bemühen sich um euch nicht rechtschaffen, sondern sie wollen euch von mir abwenden, damit ihr ihnen nacheifert. Eifern ist gut, wenn es alle Zeit um das Gute geschieht und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, die ich wieder mit Ängsten gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und meinen Tonfall ändern könnte, denn ich bin ratlos über euch. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd ist durch die natürliche Zeugungskraft geboren, der aber von der Freien durch die Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Denn diese sind die zwei Bündnisse. Eins vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert. Das ist Hagar. Denn Hagar bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Bild für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in Knechtschaft ist. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Das ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder als die, die den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber genauso wie zu jener Zeit der natürlich Geborene den verfolgte, der nach dem Geist geboren war, so geht es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Vater, wir danken dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast durch den Glauben an Jesus Christus. Lass uns nun hören, wie Kinder, auf dein Wort wie das eines geliebten Vaters. Das bitten wir dich in Jesu Namen und um seinetwillen. Amen. Ja, es gibt Momente im Leben, die kennen wir, glaube ich, alle, die lösen richtig starke Gefühle aus. Manche davon können positiv, manche negativ sein. Denkt an das entscheidende Tor im Stadion. Da kommt es sehr darauf an, wer es geschossen hat, welches Team. Aber dann gibt es auch andere Dinge. Da ist es völlig klar, ja, denkt an einen Sonnenuntergang am Meer oder den Blick über eine weite Berglandschaft oder ein geliebter Mensch sagt ja. Solche Momente vergisst man einfach nicht. Solche Momente lassen uns zufrieden sein, durchatmen, wenn wir zurückblicken. Ja, sie lassen uns einfach glücklich sein. Nun, bei manchen oder oft ist es eigentlich so, dass dieses Glücksgefühl nach einer Weile auch wieder verschwindet, verfliegt. Es gibt nur wenige Dinge im Leben, die für andauerndes Glück sorgen. Und ich frage mich, was ist so der Moment, der bei dir für andauerndes Glück sorgt? Nun, der Apostel Paulus ist überzeugt davon, dass es eine ganz bestimmte Erfahrung gibt, von der du dich dein ganzes Leben lang nähren wirst. Genauer gesagt ist es eine Begegnung, eine persönliche Begegnung mit deinem Schöpfergott. Und eine Erfahrung von seiner überwältigenden Liebe für dich. Und an diese Begegnung erinnert der Apostel Paulus die Galater in diesem Abschnitt heute. In Vers 9 erinnert er sie daran, dass sie Gott erkannt haben. Vers 9. Und viel wichtiger, von Gott erkannt wurden. Gott und Galater haben sich gegenseitig erkannt, das ist Code für eine persönliche Beziehung. Bevor die Galater Gott kannten, dienten sie anderen Dingen, die in Wirklichkeit keine Götter sind. Vers 8, sie haben Sterne angebetet vielleicht oder die vier Elemente der Welt, wie wir es letzte Woche gehört haben. Heute wären es Dinge wie Karriere, Familie, Sex und selbst und das eigene Portemonnaie. Aber Paulus sagt, alle diese Dinge sind in Wirklichkeit keine Götter und trotzdem dienten wir Menschen ihnen und vielleicht dienen wir ihnen noch. Sie verheißen uns so viel und auch wenn sie nichts davon halten, dann weist jede wissenschaftliche Studie darauf hin, dass solche Dinge zwar Glück verheißen, aber nicht glücklich machen. Und trotzdem beten wir sie an, wenn wir Gott noch nicht erkannt haben. Nun, demgegenüber steht die Begegnung, die die Galater Christen glücklich machte. Eine persönliche Beziehung mit Gott. Sie haben Gott so kennengelernt, wie er wirklich ist. Das heißt, sie haben zum ersten Mal gespürt, wie es ist, vollkommen von Gott geliebt zu sein. Wie jedes Kind sich nach Liebe von seinem Vater sehnt, so hat Gott diese Sehnsucht gestillt, indem sie seinen Sohn Jesus angenommen haben. Und das macht diese Menschen zutiefst glücklich. Das macht uns Menschen zutiefst glücklich. Nun, Paulus erinnert die Galater an diese Erfahrung und aus dieser Begegnung mit Gott wurde ein Leben mit Gott, sollte ich hinzufügen, aber Paulus erinnert sie daran aus einem traurigen Grund. Dieses Glück scheint Vergangenheit zu sein. Und schaut, was Paulus in Vers 15 schreibt. Er schreibt, wie wart ihr da so selig? Etwas wörtlicher könnte man auch übersetzen, wo ist denn jetzt euer Glücksgefühl? Bist du glücklich? Nur noch wörtlicher übersetzt heißt es eure Seligsprechung. Wo ist eure Seligsprechung? Die Galater haben sich also an den Kopf gefasst, als sie das Evangelium gehört haben und gesagt, wie kann das nur sein? Wie sehr hat Gott mich in Christus beschenkt? Wie unfassbar reich bin ich? Das ist eine Seligsprechung. Ich bin selig vor Gott. Sie haben Gottes Großzügigkeit erkannt und das macht sie einfach überglücklich. Das war nicht fake, das war nicht das ewig lächelnde Bild auf Facebook. Nein, es war ein inneres, ein echtes, ein überwältigendes Glücksgefühl, ausgelöst von der Beziehung mit Gott, von der Erkenntnis von Gottes Liebe, von Gottes Gnade, ausgelöst vom Evangelium an Jesus Christus. Jesus hat gesagt, glaub an mich und ich mach dich vollkommen frei. Frei von Furcht, frei von Schuld, frei als Kind Gottes. Glaub an mich, den Sohn Gottes, und du selbst wirst Kind Gottes. Genauso kostbar für Gott, genauso geliebt wie Gott. Glaub an mich. Das ist das Evangelium. Dieses Glücksgefühl haben sich die Galater Christen rauben lassen. Sie ließen sich von bestimmten Leuten, Gegenspielern von Paulus, überzeugen, dass dieser Glaube an Christus allein nicht ausreicht, um sie zu retten. Nein, es braucht Glaube plus Gebote, die Gebote im jüdischen Gesetz, um genau zu sein. Das heißt, diese Gegenspieler machen aus dem Christsein eine Religion wie jede andere. Religionen verheißen Errettung aus eigener Leistung, durch eigenes Tun. Halte die Regeln ein, die dir eine bestimmte Gottheit vorgibt, dann kommst du ins Paradies, ins Nirvana oder wie auch sonst das wunderbare, üppige Jenseits dieser Religion heißt. Aber du musst dorthin kommen aus eigener Leistung. Und Paulus sieht das bei den Galatern an einer ganz bestimmten Sache, Vers 10. Er sagt, ihr haltet Tage und Monate und Festzeiten und Jahre. Religion hat einen bestimmten Kalender, den man ebenfalls befolgen muss. Fasten, feiern und so weiter. Und vielleicht einschränkend soll ich sagen, das heißt überhaupt nicht, dass man als Christ nicht auch einem regelmäßigen Kalender folgen darf. Das ist sogar sehr hilfreich, wenn Christen sich gemeinsam an biblische Ereignisse erinnern, die Menschwerdung von Jesus an Weihnachten, den Tod und die Auferstehung an Ostern, das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten und so weiter und so fort. Aber für die Galater sind diese Tage und Monate und Festzeiten und Jahre nicht einfach Gedächtnisstützen, wie sie im Alten Testament gedacht waren, als Vorbereitung auf Christus. Es waren auch nicht Gelegenheiten, wie man der Welt dadurch Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit vor Augen stellen kann. Nein, sie meinen, dass ihre Errettung davon abhängt. Sie sind diesen Dingen versklavt. Und eben an diesem Punkt unterscheidet sich das Christsein so grundlegend von jeder anderen Religion, sagt Paulus. Wenn jemand nach solchen Regelsystemen lebt, was sagt Paulus? Er sagt, ich fürchte um euch. Seht ihr das in Vers 10? Ich fürchte um euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Wenn Paulus Christen sehen, die meinen, dass außer dem Glauben an Christus noch etwas anderes nötig ist, wenn Paulus Christen sieht, die deshalb ihre Freude am Evangelium verloren haben, dann fürchtet er um sie. Nun ist die Sache natürlich so, wir kennen das, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja, auch Christen laufen nicht ständig strahlend durch die Gegend. Das wäre auch ziemlich ungesund, wenn man nur Freude zum Ausdruck bringen dürfte. Ja, keine Angst, keine Traurigkeit, keine Depression sogar. Ja, wir wollen ja lernen, ehrlich mit Gott zu leben und auch ehrlich miteinander. Ja, und da sind diese Masken nicht sehr hilfreich. Also die Frage ist also, woher weiß Paulus, dass das hier nicht nur ein vorübergehender Durchhänger ist, sondern was Tiefergehendes, was richtig Problematisches. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, wenn wir uns mal in derselben Situation befinden. Und wenn wir uns die Symptome anschauen, die Paulus hier nennt, merken wir, dass er ihre Glückseligkeit überhaupt nicht an ihrem Gefühlszustand festmacht. Nein, sondern an ihrem Miteinander in der Gemeinde und mit ihm. Und konkret macht Paulus ihre Glückseligkeit oder den Mangel daran an drei konkreten Dingen fest. Lasst uns die einzeln anschauen. Drei konkrete Dinge. Die erste ist, dass sie ihn in Schwachheit angenommen haben, Vers 13 und 14. Ihr wisst aber, dass ich euch das erste Mal das Evangelium in körperlicher Schwachheit gepredigt habe. Und meine Anfechtung, die ich in meinem Körper erleide, habt ihr weder verachtet noch verschmäht, sondern wie einen Engel nahmt ihr mich auf, ja, wie Christus Jesus. Wenn man sich selbst an Geboten und Regeln misst, weil man weiß, dass man nur so das ewige Leben ergreifen kann, dann wird man ziemlich verbissen. Es ist verunsichernd und man wird verbissen. Verunsichernd, weil wir ja so vieles falsch machen und immer fürchten müssen, dass es am Ende nicht reicht, was wir jetzt geleistet haben. Und es reicht auch nicht. Das wissen wir. Aber es ist eben nicht nur verunsichert und verbitternd, sondern man beginnt auch andere an ihrer Leistung zu messen. Ja, man sollte nicht denken, dass man diese Beziehung mit Gott von diesen Beziehungen miteinander trennen kann. Und man wird Schwachheit in jeder Form letztlich verachten und verschmähen. Wenn man die Gnade Gottes annimmt, wenn man sich selbst als schwacher, unwürdiger Mensch vor Gott weiß, dann wird man andere wegen ihrer Schwachheit nicht mehr verschmähen. Und Paulus sagt, genauso war es bei euch am Anfang. Und daran merke ich, dass ihr selig wart, dass ihr glücklich wart. Und ich habe das selbst auch immer wieder persönlich erlebt, wenn man sich von Gott nicht bedingungslos geliebt weiß, dann kann man auch andere nicht bedingungslos lieben. Erst das Evangelium, das uns sagt, dass Gott uns durch den Glauben an Jesus als geliebte Kinder angenommen hat, dass er uns als perfekter Vater vollkommen liebt, dann können wir andere in Schwachheit annehmen. Und das soll Gemeinde sein, oder? Also gibt es gerade jemanden, der dich frustriert? Dann denk daran, dass Gott nie über dich frustriert sein wird. Nie. Und wenn du über andere frustriert bist, so wie ich es manchmal bin, ganz ehrlich, dann will ich mich davon abkehren und mich nur ans Evangelium erinnern und Freude darin finden. Das war der erste Punkt. Wir werden befreit, andere anzunehmen. Das zweite ist sozusagen das Gegenstück. In Vers 15 sehen wir, die haben nicht nur großzügig angenommen, sondern auch großzügig ausgeteilt. Vers 15, wie wart ihr da so selig? Denn ich bezeuge euch das, wenn es möglich gewesen wäre, ihr eure Augen ausgerissen und sie mir gegeben hättet. Ja, ihr merkt, aus dem Annehmen von Schwachheit wird hier das Austeilen in Großzügigkeit. Beides gehört zusammen, beides kommt von der Erkenntnis dieses großzügigen Gottes. Er hat uns unfassbar reich beschenkt durch seinen Sohn Jesus. Er hat uns errettet, er regiert in uns in vollkommener Liebe über mein Leben, über dein Leben, besser als wir es selbst je könnten. Und wenn man sich derart beschenkt weiß, wenn man einfach mehr hat als genug, naja, was passiert dann? Dankbarkeit, Glück fließen über in Großzügigkeit. Und Paulus kann ganz genau sehen, ob ein Christ glückselig ist. Und das ist auch für uns eine gute Analyse, würde ich sagen, nämlich in der Art, wie er die Schwachheit anderer annimmt, der andere Christ, und wie er mit Großzügigkeit überfließt. Daran sieht er, dass sie selig war. Also, ihr lieben Geschwister, sind wir selig, sind wir glücklich in Christus. Und es gibt dann noch einen dritten Punkt, hatte ich ja schon angekündigt, und der umfasst letztlich den gesamten Rest dieses Abschnittes. Es ist eine grundlegende Unvereinbarkeit auf persönlicher Ebene. Und zwar zwischen denen, die zum ewigen Leben Glaube plus Gesetz fordern und denen, die allein an Christus glauben, ohne irgendein Plus. Da gibt es diese Unvereinbarkeit auf persönlicher Ebene, auf der Ebene von enger, vertrauter Gemeinschaft miteinander. Und das zieht sich durch den gesamten Abschnitt. Beginnen wir einfach im zweiten Teil, den hatten wir uns jetzt noch gar nicht angeschaut, da kommen wir gleich noch dazu. Aber schauen wir uns einfach diese Unvereinbarkeit in Vers 29 an. Ja, hier geht es wieder um diejenigen auf der einen Seite, die meinen, sich als Knechte Gottes Wohlgefallen verdienen zu müssen, auf der anderen, die als Kinder Gottes ihn als himmlischen Vater kennengelernt haben. Und was sagt Vers 29? Genauso wie zu jener Zeit, also zu Abrahams Zeit, dazu kommen wir gleich, der nach dem Fleisch Geborene, das ist Ismael, den verfolgte, der nach dem Geist, also der Verheißung geboren wurde, das ist Isaak, genauso geht es auch jetzt. Also Paulus sieht, dass zwischen diesen zwei Polen eine grundsätzliche Unversöhnlichkeit herrscht. Und das liegt einfach daran, dass ein Kind vom Vater geschenkt bekommt, was ein Knecht sich nie verdienen kann. Ein Kind bekommt geschenkt, was ein Knecht sich nie verdienen kann. Und das erzeugt alle möglichen bösen, schlechten Emotionen. Ja, auch hier sind wieder Gefühle im Spiel, denn diese Verfolgung beginnt mit Neid und Frust und Bitterkeit und Zorn Warum kriege ich nicht das, was der andere so leicht bekommen hat? Wir schauen uns diesen zweiten Teil gleich genauer an, aber lasst uns davor kurz noch den entsprechenden Vers im ersten Abschnitt anschauen. Am deutlichsten wird dieselbe Unvereinbarkeit in Vers 16, aber dort fragt Paulus sie. Es ist eine prüfende Frage in Vers 16. Bin ich denn euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit vorhalte? Ist auch interessant. Paulus macht sich Gedanken, dass der Hang der Galater zur Gesetzlichkeit, zur Feindschaft zwischen ihnen und ihm führen wird, weil er die Gnade verkündigt. Aber ihr seht, woher diese Feindschaft rührt, nämlich weil er sie mit der Wahrheit konfrontiert. Ja, was wir uns klar machen müssen, ist, dass diese Knechtschaft auf mehreren Ebenen verläuft. Auf der einen Seite geht es einfach um die Beziehung zwischen Glauben und Werken, ja, Kind oder Knecht, Glaube oder Glaube plus. Aber hier spricht Paulus die Möglichkeit an, dass diese Knechte auch von einer Lüge versklavt sind und die Wahrheit letztlich nicht annehmen wollen. Die Konfrontation mit der Wahrheit führt zu Feindschaft. Da muss man sich vorstellen, was für eine Lüge könnte das sein, die diese wunderbare Wahrheit noch übertrumpfen könnte in ihrem Denken? Ich denke, wahrscheinlich richtet sich diese Lüge an ihren Stolz. Vielleicht sind es auch andere Dinge, aber was mir dazu eingefallen ist, ist, dass diese Lüge sowas sagt wie, das mit dem Glauben an Jesus zu schön, um wahr zu sein. Geh lieber auf Nummer sicher und halte diese Regeln selber ein. Ja, verlass dich lieber auf dich. Oder umgekehrt sagt sie vielleicht, wow, mach dich lieber nicht komplett von Gott abhängig. Ja, so schlecht wie Paulus sagt, bist du gar nicht. Du bist im Grunde ein guter Mensch. Und wenn du dich genug anstrengst, mit dem ganzen Potenzial in dir, dann kannst du es auch aus eigener Kraft schaffen. Sicherlich gibt es auch noch andere Lügen, aber seien wir ehrlich, das hört sich doch auch irgendwo positiv an, auch wenn ich es jetzt überspitzt formuliert habe. Wir Menschen lieben zusätzliche Sicherheit. Und wer will schon ständig hören, wie schlecht und sündhaft er ist? Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten über modernere Liturgien und das Erste, was oft rausfällt, ist das Sündenbekenntnis. Das will einfach niemand hören. Hey, sag mir lieber, dass ich besser bin als gedacht, dass ich nur das Potenzial in mir wecken muss. Das gibt mir den Buß. Das Evangelium sagt etwas anderes. Es sagt, wenn du erkennst, dass du Gottes Liebe nicht verdient hast und nie verdienen kannst, und dass Gott sie dir aber trotzdem schenkt, unverdiente, bedingungslose Liebe schenkt, dann bekommt deine Glückseligkeit einen Riesenboost. Ja, aber diese beiden Botschaften, ob man Errettung verdienen muss oder bedingungslose Liebe einfach geschenkt bekommt, diese beiden sind einfach völlig unvereinbar miteinander. Und das führt zu Feindschaft zwischen denen, die gefangen sind, im eigenen Rackern und sich in ihrem Stolz auch nicht retten lassen wollen, sondern lieber selbst retten wollen. Und denen, die als Gottes Kinder glücklich die Liebe ihres Vaters genießen und sich davon von Grund auf verändern lassen. Und dieses Potenzial von Feindschaft lässt Paulus richtig emotional werden. Das merken wir hier in diesem Abschnitt. Wenn er sieht, wie sich geliebte Menschen vom Glauben an Christus allein abwenden und Christsein durch Religion, durch menschengemachte Regeln ersetzen, die nicht errettet werden kann, dann merken wir, wie wir hier an mehreren Stellen gleich sehr, sehr persönlich seine Gefühle offenbart. Ja, er sagt, wenn sie von Jesus abweichen, fürchtet er um sie. Vers 11. Und dann kann man fragen, woher kommen diese tiefen Gefühle? Also warum kann Paulus die Galater nicht einfach sich selbst überlassen und anderswo weiter missionieren? Es gibt doch genug Potenzial. Die ganze Welt liegt vor ihm. Aber kommt mit mir zu Vers 19. Was sagt Paulus da? Wie nennt er die Galater? Er sagt, meine Kinder. Meine Kinder, die ich wieder mit Angst, mit Ängsten gebäre. Wir denken an Christen oft sehr eindimensional, ja, ist alles zwischen Gott und mir. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann bist du mindestens auf dreifache Weise Kind. Erstens bist du Kind Gottes, wie Jesus, der Sohn Gottes. Ja, das ist die Vertikale. Zweitens, haben wir schon gesehen, bist du Kind Abrahams, ein Kind der Verheißung, wie es hier in Vers 28 heißt. Und damit haben wir uns schon mehrfach befasst in den letzten Wochen. Aber drittens bist du noch auf eine andere Weise Kind, und vielleicht gibt es dazu noch eine vierte. Zuerst wollte ich nämlich nur schreiben, ein Kind des Verkündigers, der dich geistlich gesehen gezeugt hat. Ja, so schreibt Paulus ja auch, meine Kinder, die ich wieder mit Ängsten gebäre, wie nämlich durch die Verkündigung, indem er ihnen die Wahrheit vorhält. Aber es ist ein bisschen komplexer als das, denn erstens können Männer nicht gebären. Das ist ein heißes Thema, kann ich nicht drauf eingehen. Aber zweitens spricht Paulus weiter unten von unserer aller Mutter. Und das sind die Menschen, die aktuell noch für das Gebären zuständig sind, die Mütter. Also Vers 26. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Das ist die Mutter von uns allen. Und dieses Jerusalem ist die himmlische Braut Christi, die Gemeinschaft der Gläubigen, es ist die Kirche. Also entweder bist du auf dreifache Weise Kind, vielleicht ist es mit Gott als Vater und mit der Kirche als Mutter, ja. Entweder bist du also auf dreifache Weise Kind, wenn Paulus, also entweder auf dreifache oder eben auf vierfache, je nachdem wie man zählt, aber der Punkt ist, niemand ist ein Individuum. Wir sind eingebettet in die biblische Geschichte als Kinder Abrahams. Wir sind eingebettet in die Familie Gottes als seine Kinder. Und wir sind eingebettet in die Beziehung zur Kirche und zum Verkündiger. Und das heißt, wir sind eingebettet in Gottes Geschichte, in Gottes Familie. Und das erklärt, glaube ich, warum Paulus so stark reagiert. Das erklärt, warum Paulus so mit Furcht und von Fürchten und Ängsten redet und in Vers 20 Ratlosigkeit, weil er sich einfach nicht erklären kann, wie man von dieser wunderbaren Evangeliumsbotschaft weggehen würde. Er sagt, ich bin ratlos über euch. Warum würde man das tun? Aber lasst uns noch einen Moment bei Vers 19 bleiben, denn ich glaube, der beschreibt auf sehr hilfreiche Art, wie diese dreifachen Kinder geboren werden. Schaut nochmal hin, dort heißt es, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ja, das ist die Art und Weise, wie Kinder geboren werden, indem durch die Verkündigung Christus in einem Menschen Gestalt annimmt. Das ist das Geschehen, das Paulus so gebannt verfolgt, wie andere heute Nacht den Super Bowl. Meine Kinder haben sich schon verplant. Er fiebert damit, ja, das ist wie eine Geburt für ihn. Wenn jemand den Glauben an Jesus kennenlernt, lernt Kind Gottes zu sein, die ersten Schritte gehen, hurra, das erste feste Essen, naja. Also es ist nicht immer eine saubere Sache, sag ich mal, aber Paulus fiebert mit. Das nimmt ihn gefangen, dafür schlägt sein Herz, dass Christus in uns Gestalt annimmt. Dass wir mehr werden wie Christus, eingebettet werden in diese Beziehung, die uns wirklich und nachhaltig glückselig machen. Wie wart ihr da so selig? Und klar, als geliebtes Kind Gottes, das ist einfach. Ja? Als Kind seiner Kirche, naja, da fliegt dann vielleicht auch mal das feste Essen um die Ohren. Ja, das wird nicht immer so dankbar angenommen. Hier sind wir einfach in der Gemeinschaft, in der Sünder lernen sich immer vollkommener zu lieben. Ja, und das sind kleine Schritte, während wir mehr werden wie Jesus. Das ist eine gute Sache, aber da fällt uns die Liebe manchmal ein bisschen schwerer. Ja, Aber ich hoffe, dass wir da auch so ein bisschen nachspüren können, wie stark Paulus um diese Menschen ringt, die gerade am Abfall, in der Abwendung begriffen sind, sich vom Evangelium zu verabschieden. Und er sagt, boah, das, ja, Ängste, Fürchte, geht uns das auch so? Oder sagen wir, naja, wussten wir sowieso, wir waren schon immer liberal. Ja, das wollen wir doch nicht. Ja, wir wollen mitspüren und mitfiebern. Ja, und auch mitleiden in dieser Geburt. Wenn wir uns noch einmal kurz einen Überblick über den heutigen Abschnitt verschaffen, dann lässt er sich in zwei Teile einteilen. Habt ihr bestimmt auch gesehen, in den Versen 8 bis 20 ringt Paulus um Gottes Kinder, seine Kinder, die Kinder der Kirche. Und darin bringt er diese Furcht und Angst zum Ausdruck. Im zweiten Teil stellt er aber klar, dass die Unvereinbarkeit von Glaube und Glaube plus zu der Notwendigkeit führt, dass Ortsgemeinden ihren reinen Evangeliumsglauben bewahren. Also man könnte die zwei Teile so überschreiben, hier das Ringen, hier der Rauswurf, wenn nötig. Und ich gebe zu, dieser zweite Teil hätte eigentlich etwas mehr Aufmerksamkeit verdient, als wir uns zeitlich erlauben können. Lasst mich das kurz zusammenfassen. Im Grunde schreibt Paulus hier nichts Neues. Er wiederholt einfach nochmal, was er in Kapitel 3 im Detail ausgelegt hat, nur eben aus einem anderen Blickwinkel. Und Paulus vergleicht hier die zwei Bünde. Er nimmt den Bund Gottes mit Mose am Berg Sinai, das ist der Bund der Knechtschaft, und den Bund in Jesus Christus, das ist der Bund der Kindschaft, vereinfacht ausgedrückt. Und hier formuliert er es etwas anders und sagt, naja, das ist genauso wie Abraham. Abraham hatte zwei Kinder. Der erste war Ismael. Er war der Sohn der Magd Hagar und sollte nicht der Erbe sein. Der zweite war Isaak, das Kind, das Gott Abraham und Sarah verheißen hat. Er ist das Kind der Verheißung. Zwei Söhne, zwei Kinder, und diese zwei Kinder entsprechen den zwei Bündnissen. Der Bund von Mose zeugt, wie beim ersten Kind Ismael, auch Kinder der Knechtschaft. Und der neue Bund in Christus zeugt, wie beim zweiten Sohn Isaak, Kinder der Verheißung. Ja, zwei Bünde, zwei, naja, Kindschaften. Einmal Kind des, der Magd und einmal Kind der Verheißung. Und Paulus sagt hier erstens, die beiden vertragen sich nicht und führen zur Feindschaft. Ja, das haben wir schon gesehen, Vers 29. Wundert euch also nicht, wenn ihr verfolgt werdet von Gesetzlichen, ja, von Leuten, die euch vielleicht beneiden, um eure Freiheit in Christus willen. Aber die eigentliche Anwendung kommt in Vers 30. Hier beantwortet Paulus nämlich anhand dieser zwei Söhne von Abraham die Frage, wie man mit Gesetzlichkeit in der Gemeinde umgehen soll. Und er fragt, was tat Abraham mit seinem ersten Sohn? Und die Antwort ist dann die logische Folge der Unvereinbarkeit der beiden. Vers 30, er sagt, was sagt die Schrift? Also was sagt Gott? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Vielleicht schon mal ganz kurz im Hintergrund im ersten Buch Mose, das ist übrigens in Kapitel 21, dort spottet der ältere Bruder Ismael über den jüngeren Isaak, so ähnlich wie in Galatien die Gesetzlichen gegenüber den Gläubigen sich überlegen wählen. Und spotten, ja, die nehmen ja das Christsein überhaupt nicht ernst, ja, die glauben nur, ja, so ähnlich. Ja. Und Paulus sagt, Gesetzlichkeit ist eine Form der Knechtschaft, an der ersichtlich wird, was ersichtlich wird? Dass man das Himmelreich nicht erben kann, wow. Die Gesetzlichen werden das Himmelreich nicht erben. Gottes Wort stellt hier von Anfang an eine Unvereinbarkeit fest, nach der in Gottes Gemeinde Gesetzlichkeit keinen Platz hat. Und vielleicht soll ich wieder einschränkend sagen, das kann natürlich nicht keine Hexenjagd zur Folge haben. Ja, das wäre nämlich selbst wieder eine Form der Gesetzlichkeit. Und das heißt auch nicht, dass jemand, der selbst einfach von Natur aus mit gesetzlichen Tendenzen ringt, keinen Platz in der Gemeinde hätte. Paulus stößt ja auch die Galater Christen nicht aus. Er ringt mit ihnen. Ja, er hilft ihnen, er stellt ihnen das Evangelium vor Augen. Also das ist nicht der Grund. Aber jemand, der den Kindern Gottes seine eigene Last der Knechtschaft aufbürden will und auch daran festhält nach diesem Ringen, der hat keinen Platz in der Gemeinde. Ja, Paulus, geht es darum, die Kinder Gottes zu schützen, die Identität der Kinder Gottes zu stärken, so wie er es ja in Vers 31 tut. So sind wir nun, Brüder und Schwestern, nicht Kinder der Magd, ja, und zur Knechtschaft verdammt, sondern der Freien. Und wir sind Erben und geliebte Kinder Gottes. Lasst euch das nicht von anderen rauben, nur weil die so überlegen tun mit ihren Regeln. Ihr Lieben, es gibt kein größeres Glück, als Kind Gottes zu sein. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Als Kinder Gottes lebt der Heilige Geist in uns und lässt uns Gott anrufen mit Abba, Vater, Galater 3. Der Geist bewirkt, dass Christus in uns Gestalt annimmt, indem wir immer neu das Evangelium hören. Und das macht uns frei und froh. Und wenn ich dich frage, bist du glücklich, könnte ich genauso gut fragen, glaubst du das Evangelium? Also lass mich zum Abschluss fragen, findest du deine Freude in der Gnade Gottes, in der Liebe Gottes? Bist du glücklich als Kind Gottes in Christus? Und wenn das so ist, dann lasst uns auch weiter unsere Freude, unsere Kraft, Mut und Freiheit in Jesus Christus bejubeln und verteidigen. Lasst uns ringen um die, die mit Gesetzlichkeit zu kämpfen haben und immer neu die Gnade Gottes vor Augen stellen. Uns nicht an ihre Seite stellen und sagen, das ist ja gar nicht so schlecht, sondern wirklich auch die Freiheit der Kinder Gottes betonen. Und diese Freiheit haben wir im Evangelium, davon werden wir gleich singen. Aber jetzt lass mich zum Abschluss noch beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns durch das Evangelium von Jesus Christus selbst zu Kindern Gottes gemacht hast. Wir danken dir, dass wir damit auch Kinder der Kirche sind, Kinder der Verheißung. Wir preisen dich, dass du uns frei gemacht hast als Kinder, die wissen, sie werden erben. Und Herr, du kennst uns, du weißt, wo wir gerade auch vielleicht zu kämpfen haben mit Gesetzlichkeit, Herr. Bitte stell uns dann neu Jesus vor Augen und unsere Identität als Kinder in ihm. Und Herr, wo wir uns gerade gar nicht selig fühlen, gar nicht glücklich fühlen, da lass uns von Neuem das Gewicht, die Bedeutung des Evangeliums für unser Glück und unser Seligsein spüren und annehmen. Mach du uns frei, Herr, in dem, wozu du uns berufen hast, nämlich Kinder Gottes zu sein und Kinder der Freien, der Mutter, dieses Jerusalem, das droben ist. Und das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.